Liebe Freunde, es klingelt an der Tür, an der Haustür. Die Frau geht hin, macht die Tür auf und kommt nach ein paar Minuten wieder zu ihrem Mann und sagt, du, da draußen steht ein Mann vor der Tür. Ich habe keine Ahnung, was der will. Der sagt immer, tatütata. Und dann geht der Mann raus und kommt nach einem Moment wieder rein und sagt, ist alles in Ordnung, ist mein Arbeitskollege aus Sachsen, der hat nur gefragt, ist der Dieter da? Und damit war das Ding erledigt. Also heute kommen wir an eine Stelle von der Nehemia-Geschichte, wo ein ganzes Volk gesagt hat, ich habe keine Ahnung, was der da vorne erzählt. Also weil der einfach eine Sprache gesprochen hat, die die nicht mehr drauf hatten. Aber etwas der Reihe nach, also diese Person hier, da ging es die letzten Tage um Nehemia. Der hatte einen besonders schönen Beruf gehabt. Der war Mundschenk beim König, allerdings in Babylon. Also ein ganzes Stück von zu Hause weg. Und wenn man den Nehemia irgendwie in eine besondere Eigenart nur zuordnen sollte, dann auf jeden Fall die hier. Also immer dann, wenn es schwierig geworden ist und wenn Entscheidungen anstanden und wenn er sich irgendwie um Hilfe bemühte, dann wusste er, ich habe eine Adresse, wo ich mich auf jeden Fall immer hinwenden kann und das ist der lebendige Gott. Er kannte den Gott für alle Fälle. Und das ist so das Schöne, dass es nicht nur damals galt, sondern dass wir heute genauso diesen lebendigen Gott haben für alle Fälle, zu denen wir kommen können, egal wie es aussieht, was uns bewegt. Und das wollen wir am Anfang gemeinsam singen. Ein kurzer Refrain, ich denke, den kriegen wir schnell hin. Ruf den Gott für alle Fälle, doch auf jeden Fall mal an, dass dein Fall von höchster Stelle übernommen werden kann. Probieren wir das mal. Ruf den Gott für alle Fälle, doch auf jeden Fall mal an, dass dein Fall von höchster Stelle übernommen werden kann. Ein Gott für alle Fälle weiß in jedem Fall Bescheid, kommt als Problemexperte niemals in Verlegenheit. Ruf den Gott für alle Fälle doch auf jeden Fall mal an, dass dein Fall von höchster Stelle übernommen werden kann. Ruf den Gott für alle Fälle doch auf jeden Fall mal an, dass dein Fall von höchster Stelle übernommen werden kann. Ein Gott für alle Fälle sieht in jedem Fall noch Land. Er will für dich ein Licht sein, bist du völlig abgebrannt. Ruf den Gott für alle Fälle doch auf jeden Fall mal an, dass dein Fall von höchster Stelle übernommen werden kann. Ruf den Gott für alle Fälle doch auf jeden Fall mal an, dass dein Fall von höchster Stelle übernommen werden kann. Ein Gott für alle Fälle hört in jedem Fall dein Schreien. Er wird dich nicht verschaukeln, wirf die laufen musst du dann allein. Ruf den Gott für alle Fälle doch auf jeden Fall mal an, dass dein Fall von höchster Stelle übernommen werden kann. Ruf den Gott für alle Fälle doch auf jeden Fall mal an, dass dein Fall von höchster Stelle übernommen werden kann. Ein Gott für alle Fälle hält in jedem Fall sein Wort. Er wird dich nicht verschaukeln, wirf die Zweifel über Bord. ruf den Gott für alle Fälle doch auf jeden Fall mal an, dass dein Fall von höchster Stelle übernommen werden kann. Ruf den Gott für alle Fälle doch auf jeden Fall mal an, dass dein Fall von höchster Stelle übernommen werden kann, übernommen werden kann, übernommen werden kann. Also das hat der Nehemia auf jeden Fall gemacht, weil er in ganz unterschiedlichen Situationen gekommen ist. Also das Volk war in die Gefangenschaft nach Babylon gekommen. Der hat Besuch gekriegt von seiner Verwandtschaft, hörte, wie das alles aussah damals in Jerusalem. Und so kam er zurück und es ging los. Und das hat den Nehemia eben sehr bedrückt. Und deshalb gibt es einige Kapitel in der Bibel, wo man das nachlesen kann, was dieser Nehemia so erlebt hat. Er ging dann bei Nacht, wo ihn niemand beobachten konnte, mit seinen Eseln in der Stadt rum, hat die ganzen Trümmer gesehen. Da herrschte einfach das Chaos. Und dann hat er die Leute eben zusammengerufen, alle Einwohner, und gefragt, wollen wir das wagen, diese Mauer wieder aufzubauen? Und dann ging das los, in einer Hand die Maurerkelle, in der anderen die Waffe, und dann ging es los. Und in 52 Tagen, also ich müsste immer in der Bibel nachlesen, ob das wirklich stimmt, aber die haben 52 Tage gebraucht, um die Mauer wieder hochzukriegen. Gut, dass die heute nicht gebaut haben, da hätten die noch nicht einmal die Baugenehmigung gekriegt. Aber damals haben die das tatsächlich geschafft. Und das war der Moment, wo alle Leute zusammengekommen sind, um ein Riesenfest zu feiern. Endlich ist die Mauer wieder fertig. Das musste ja ein Riesenfreudentag sein. Endlich das geschafft. Aber die haben gemerkt, naja, das ist ja schön, dass die Mauer wieder in Ordnung ist. Aber wie sieht's denn in unserem Leben aus? Ist da wieder alles in Ordnung gekommen? Oder gibt es da noch genau solche Trümmer? Die Frage, die kommt ja manchmal in Zeiten, wo es äußerlich relativ gut geht. Vielleicht die Schule geschafft, der Lehrer oder Studium läuft, man hat einen guten Arbeitsplatz und Aussicht, alles bestens. Und dann kommt so immer mal die Frage hoch, na, aber wie läuft es denn in meinem Leben? Ist da alles in Ordnung? Oder gibt es da Punkte, wo man merkt, das sieht noch sehr chaotisch aus? Die Einwohner von Jerusalem holen jedenfalls das Gesetzbuch von Mose her unter Esra, der Schriftgelehrte, der soll nun noch einmal vorlesen, was da alles drin steht. Und ehe das losgeht, da hören die Leute plötzlich wieder Baugeräusche. Na nun denken die, haben wir irgendwas vergessen an der Mauer oder hat irgendeiner Pfusch gebaut, dass schon wieder das erste zusammengebrochen ist. Und dann haben die Männer gesehen, die große Balken angeschleppt brachten, ein paar Bretter dazu und in eine Säge. Und da bauten die den Esra in eine Kanzel. Also in eine Kanzel ist das Ding, wo der Förster im Wald obendrauf hockt, damit er die Wildschweine besser sieht. Oder in vielen Kirchen steht eine Kanzel, wo der Pfarrer drauf klettert, damit er die Konfirmanden alle im Blick hat. Also das ist einfach bloß ein Podest, wo man drauf klettern kann, dass einen die Leute besser verstehen. Also der erste Kanzel, die wurde damals bei den Nehemia zurechtgezimmert. Und dann ging es los. Und da passierte das, dass der Nehemia anfing zu reden und keiner hat was verstanden. Ich weiß nicht, wer von euch mehrere Sprachen spricht. Also ich sage euch mal ein paar kurze Sätze vor und mal sehen, wer versteht und übersetzen kann, was das bedeutet. Also men ebte klee, ebte men nie klee, ebte beten. Hat jemand verstanden, was das ist? Das ist kein Chinesisch, sondern Deutsch. Also, men ebte klee, ebte men nie klee, ebte beten. Weiß jemand die Richtung, in welche es gehen könnte? Um wen geht's denn da? Hat das jemand verstanden? Also, es ging um Äbte. Das ist so der Chef von dem Kloster. Und da ist die Frage, men, also dünn die Gras mähen, men ebte klee. Und die Antwort, nee, ebte men nie klee, ebte beten. Also so ungefähr ging es den Leuten damals, als die den Esra zuhörten. Denn die haben die Sprache nicht mehr gesprochen, in der das Alte Testament damals aufgeschrieben war. Die waren also bei 100 Jahren in der Gefangenschaft und da hat sich die eigene Sprache mit den syrischen durcheinander gemischt und rauskam das Aramäische, also das, was Jesus dann später gesprochen hat. Und so mussten erstmal die ganzen, die Leviten das ganze Zeug übersetzen, was der Esra vorgelesen hat, damit die überhaupt erstmal verstanden haben, was da vorgelesen wurde, damit sie das auch umsetzen konnten. Und da berichtet die Bibel, von Sonnenaufgang an wurde das Gesetz Gottes gelesen. Und da kamen eben solche Sätze mit drin vor, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und als die Leute so gehört haben, was der Esra vorgelesen hat, da merkten die auf einmal, wir haben doch völlig falsch gelebt. Das, was da aufgeschrieben ist und wie es in unserem Leben aussieht, das hat ja miteinander nicht mehr viel zu tun. Wir sind ja absolut verloren und dann fiel denen eben solche Geschichten ein, ja, wir sollen unseren Nächsten lieben. Nur immer wenn die Geld haben, das ist doch die Chance, endlich mal Geld zu verdienen. Ihr erinnert euch, wo selbst die Kinder der Familie als Sklaven verkauft wurden innerhalb von dem Volk Israel, nur um irgendwie ein bisschen Geld zu kriegen. Oder als die Feinde gespottet haben, wenn die in eine Mauer bauen, in eine Fuchskletter drauf rum, da bricht das Ding ja sowieso ein, die haben ja keine Ahnung. Und wie schnell ist man da dabei, zurückzuspotten oder sich über andere Leute lustig zu machen. Und da merkten die plötzlich, Mensch, was in der Bibel drinnen steht und wie es in meinem Leben aussieht, das ist ja, passt ja überhaupt nicht zusammen. Kein Wunder, dass Gott uns so gestraft hatte, das ist ja ganz normal. Und als die das gehört haben, da begannen die plötzlich an zu weinen, weil die gemerkt haben, wir sind ja schuldig geworden vor Gott. Also dass Menschen Schuld verdrängen, das ist ja nicht nur damals so gewesen. Das ist doch heute noch genauso. Wichtiger ist der Wiederaufbau, wichtiger ist, dass ich Geld verdiene, dass man was zu essen, was zu trinken hat, dass die Schule halbwegs läuft, dass man durch die Prüfungen kommt, dass man ein gutes Sprungbrett für einen Beruf hat. Und dann gibt es manchmal ein böses Erwachen, wenn man mal die Bibel aufschlägt und danach liest, was ist denn überhaupt Gottes Wille? Also ein echtes Schuldempfinden hatten die Menschen noch nie gehabt. Also ganz am Anfang der Bibel, da geht das Spielchen ja schon los, wo da Adam gesagt hat, also das mit der Frucht, da kann ich doch nichts dafür. Die hat mir die Eva in die Hand gedrückt. Und wenn du bei der Eva eine Fehlkonstruktion gemacht hast, also da kann ich ja nichts dafür. Die Eva, die lernt sehr schnell und sagt, ich kann es auch nicht ändern, zwar die Schlange. Und die Schlange, naja, die hat mich doch überredet. Also es war schon immer so, wenn es um Schuld geht, da sagen mir, also ich doch nicht, ich bin doch schon immer ganz brav gewesen. Aber Gottes Wort, das lässt sich eben nicht einfach so umbiegen. Und sagen, ja, heute sind die Zeiten halt alles anders und da zählt es nicht mehr so. Und das stimmt überhaupt nicht. Gottes Wort ist heute noch genauso gültig wie damals. Andere, die machen das wieder anders und sagen, ja, das ist doch gut, wenn von Schuld geredet wird und dann kommt der ganze Klimawandel und der Atommüll und die Umweltverschmutzung und wo wir überall schuldig werden, da wird alles Mögliche angeprangert, da wird auch von Schuld gesprochen. Aber wenn es persönlich wird, der dümmste Spruch unseres Jahrhunderts ist, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Also meine Eltern, ja, dass ich halt so geworden bin, ich müsste als Kind immer den Spinat aufessen, also kein Wunder, dass ich da einen Schaden davon getragen habe. Oder das Bildungssystem, deshalb komme ich nicht richtig vorwärts. Dass wir mal wieder lernen, was die Bibel unter Schuld versteht. Das ist sehr wichtig. Und da geht es nicht um Schuld der anderen, sondern wie es bei mir aussieht, wie ich vor Gott dastehe. Also ich kenne das ja aus meinem persönlichen Leben ganz genauso. Das ist ja nicht so, wo man manchmal so den Eindruck hat, ja, die hier vorne stehen, bei denen hat sich das mit der Schuld erledigt. Denen geht's ja relativ gut. Also das ist ein großer Irrtum. Egal wer du bist und wie lang du lebst, die Schuldfrage, die hast du ein ganzes Leben lang immer wieder zu klären. Und immer wieder die Schuld vor Jesus zu bringen. Und wehe, wenn wir da eine hektische Betriebsamkeit das verstecken, nur gut, dass die anderen viel schlimmer sind. Also du kannst ja mal einen Schultag oder Arbeitstag, je nachdem, in Ruhe durchgehen. Es klingelt früh der Wecker, der erste Gedanke, oh, scheiß Schule oder Arbeit, je nachdem. Anstatt dich bei Gott zu bedanken, dass er dir diesen Tag wieder geschenkt hat und dass du überhaupt aufstehen kannst. Dann die Mutter angemeckert, weil das falsche Zeug auf dem Pausenbrot geschmiert ist. Verstoß gegen das vierte Gebot. Dann vergessen, eine neue Monatskarte einzubacken. Du fährst schwarz im Bus, merkt es sowieso keiner. Verstoß gegen das siebte Gebot. In der Pause über einen schweinischen Witz gefeixt, selber einen zum Besten gegeben. Verstoß gegen das sechste Gebot. Dann fehlt irgendein Lehrer und ihr sollt eine Stunde Stillarbeit machen, natürlich überhaupt keine Lust, und irgendwas anderes gemacht. Auch Verstoß gegen das siebte Gebot. In der nächsten Stunde kommt der Lehrer und fragt, warum ihr nichts gemacht habt. Versuch mit einer Notlüge da wieder sich rauszuwinden. Verstoß gegen das achte Gebot. Also das ist noch nicht einmal Mittag. Da schaffen wir es, gegen fast alle Gebote zu verstoßen. Also so sieht's ganz praktisch aus, wenn es um Schuld geht. Und der Vorwurf, da kommt ja oft, ja, ihr Christen, ihr redet den Leuten ja immer Schuld ein. Also darauf sage ich überhaupt nicht, weil ich niemanden Schuld einreden kann. Das kann nur der Geist Gottes selber deutlich machen. Die Leute damals, die haben sich erschrocken, die weinten. Damals in Jerusalem. Und jetzt passiert was ganz Merkwürdiges. Nachdem die Leute alle geweint haben, denen deutlich ist, dass sie schuldig geworden sind, da steht der Nehemia von seinem Statthaltersitz auf, läuft unter diese weinenden Leute rumher, rüttelt die und sagt denen, lasst doch den Kopf nicht hängen, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Also eigentlich hätte der Nehemia was ganz anderes machen müssen. Da hätte ihr sagen müssen, endlich habt ihr es begriffen, dass ihr vor Gott schuldig geworden seid. Und jetzt schreibt jeder 20 Mal die 10 Gebote ab, damit ihr das behaltet und euch das merkt. Also wahrscheinlich hätte ich so reagiert. Und der Nehemia vielleicht noch ins draufgesetzt, merkt endlich, dass eure Gedanken und das, was ihr getan habt, Schuld gewesen ist. Eure Lieblosigkeit, jetzt müsst ihr euch mal um genau diese Dinge kümmern. Jetzt wollen wir über unsere Fehler trauern und darüber nachdenken. Also die Bibel, die ist da ganz anders. Besonders dieser Bußtag, der ist voll Freude. Seid nicht bekümmert. Wie kommt der Nehemia überhaupt auf so einen Satz? Der weiß was von dem Geheimnis, was erst viel später enthüllt wird. Dass Jesus kommt und die Sünden der Welt wegnimmt. Sonst könnte er das gar nicht sagen, seid nicht bekümmert. Es gibt eine Vergebung, die löscht wirklich alles aus. Und ganz egal, was in deinem Leben alles drin war, an Versäumnissen, an Unrecht, an Boshaftigkeit, an Gemeinheiten, an irgendwelchen Hinterlistigkeiten, die Frechheiten, die du deinen Eltern gegenüber dir geleistet hast, die Notlüge, um irgendwie da wieder gut rauszukommen. Jesus will das vergeben. Seid nicht bekümmert. Und dann steht noch drin, wenn deine Sünde blutrot wäre, da soll die schneeweiß werden. Also man hört ja oft von Problemen, von Schuld und immer wieder wird alte Schuld rausgegraben und vorgehalten. Und da haben wir ja auch als Land, als Volk eine Menge auf dem Kerbholz. Und dann wird gesagt, nur wenn man das immer wieder bewusst macht, dann gibt es eine Änderung. Wir können Probleme nur verändern, wenn wir immer wieder an alte Schuld erinnern und wenn man sich die Schuld vor Augen hält. Ich glaube, das ist falsch. Jedenfalls ist es nicht biblisch.
Also Nehemia sagt, ein Problem muss gelöst werden. Also nicht die ganzen Weltprobleme, das kriegt man nicht hin. Aber zunächst muss ein Problem gelöst werden, und zwar unsere Schuld. Zuerst muss Gott dein Herz verwandeln können. Und dann sucht er dich so lange, bis du sagst, jawohl, mach mein Leben wirklich selber wieder neu. Und in dem Moment, wo das passiert, wenn ein stolzer Mensch sagt, es war falsch, was ich bisher zusammengelebt habe. Jetzt mach du aus mir einen neuen Menschen, gib mir ein neues Herz. Wenn das passiert, dann ist der Durchbruch erzielt. Dann ist die Welt neu geworden, an einer ganz konkreten Stelle, nämlich bei dir. Und darum ist der Nehemia so drauf aus, den Bürgern in Jerusalem zu sagen, seid doch nicht bekümmert. Das ist doch nicht das Letzte, was Gott uns sagt. Und in dem Moment, wo Schuld bekannt wird, da ist Heilung ja schon da. Also der Nehemia hält nichts davon, lange zu trauern über Schuld und Versäumnisse. Der sagt, gib das doch ab, dann wird es in die Meerestiefe geschmissen. Niemand holt es mal vor, und die Corrie ten Boom hat dazu noch gesagt, da kommt doch ein Schildchen angeln verboten. Und das gilt für uns heute früh ganz genauso. Und vielleicht sagst du, naja, bei mir kommen immer wieder die alten Geschichten hoch. Schuld, die mich anklagt, die mich belastet, die mich lähmt, bekümmere dich doch nicht. Leg das doch mal bei Jesus ab, dass er dir das vergibt, dass das nicht wieder hochkommt. Und wenn andere sagen, ja, und was ist mit den Weltproblemen, die müssen doch auch irgendwie gelöst werden, denen können wir uns fröhlich zuwenden. Aber erst, wenn unsere Schuld erledigt ist, als neue Menschen. Und das ist der Weg zu der Freude. Das steht erstaunlich viel in den Kapitel 8 über Freude drin, obwohl das ein Bußtag ist. Also der Bußtag in den Kirchen, der wurde ja aus dem Heidentum übernommen. Also irgendwann begreift jeder, na gut, wir haben ein bisschen über die Stränge geschlagen und dann machen wir halt mal so einen Katertag, so einen Aschermittwoch, und dann geht das schon wieder. So ging das jedenfalls den Landesfürsten in Deutschland, und die haben gesagt, wir haben ein wenig über die Stränge geschlagen, jetzt muss das Volk büßen, und da wurden Bußtage eingesetzt. Also im Jahre 1878 gab es in Deutschland 48 verschiedene Bußtage. Also weil die halt nur jeder Fürst eingesetzt hat, wann er dachte. Und irgendwann hat man gesagt, ne, das merkt sich eh kein Mensch, wir machen jetzt zwei im Jahr. Am besten einer vor dem Toten Sonntag, da ist man eh schon ein bisschen traurig, da passt es noch gut rein. Und da lässt man das Gesicht so ganz traurig hängen. Also das hat ja nichts mit der Buße zu tun, wie es in der Bibel steht. Als ob man mit seinen Büßereien, mit seiner Schuld irgendwie vor Gott gerade stehen könnte. Wenn man das bei Wallfahrten sieht, ob nur heidnisch oder halbheidnisch, so auf Knien daherrutschen, also damit geht doch das Böse nicht weg, was ich getan habe. Wir verstehen den Bußtag anders, nicht wo ein Mensch sagt, na gut, da war manches nicht in Ordnung, ich bin eh schon mal schneller wie 50 durch die Stadt gefahren. Da geht's uns doch um was ganz anderes. Ich möchte mit meinem Leben Jesus ergreifen. Und Jesus, der hat als allerliebstes Predigtthema gehabt, tut Buße, kehrt um. Bekehr dich doch. Mach die Wendung deines Lebens und nimm Jesus an. Es wird immer mal wieder gefragt, wie man eine Verbesserung in die Welt einleiten könnte. Da gibt es eine Menge Pädagogen und Psychologen, alle gute Vorschläge. Warum ist es denn so schwer, alkoholkranke Menschen, süchtige Menschen zu therapieren? Weil der Mensch eben schwach ist. Und dann sagen, ja, da muss man halt recht zulangen und da führen wir die Prügelstrafe wieder ein und dann wird es schon halbwegs. Also du kannst Menschen so lange bearbeiten, wie du willst. Ändern kannst du einen Menschen nie. Also seinen Willen brechen, das geht. Aber wirklich ändern, das kriegst du nicht fertig. Es gibt nur einen, der Menschen ändern kann, das ist Jesus selber. Wenn ich selber weiß, dass ich ein schuldiger Mensch bin, und wenn ich das weiß, was Jesus am Kreuz getan hat, das wird mich ändern. Da ist der große Durchbruch erzielt. Wenn einer sagt, Jesus, Ich kann sie so nicht mehr weiterleben wie bisher. Ich brauche dich. Dann sagt Jesus, dann wird eine große Freude im Himmel sein. Das Wichtige ist nicht das Tränenfließen, sondern der Neubeginn mit Jesus. Und manche sagen, ist ja schön, aber wäre ich denn mit meiner Zukunft fertig? Wie löst ihr die Fragen der Gesellschaft und der Familie? Was nützt denn da das fromme Getue? Also ich lege dort die ganzen Ratgeber und Bücher alle beiseite und sage, da verlasse ich mich nur und alleine auf Jesus. Der kann Familien neu machen. Der kann Schuld wegräumen. Und wo Jesus einkehrt, wo ein Mutloser verzweifelt erkennt, Jesus, der liebt mich, dann ist das Wichtige passiert. Und das ist das Größte, was wir anbieten können. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle, weil wir einen Gott für alle Fälle haben. Und auch wenn du vielleicht bei dir sagst, ne, bei mir ist alles zu spät, da gibt es keine Lösung mehr. Lass Jesus in dein Leben rein, bekümmere dich doch nicht. Dann beginnt dieselbe Freude, wie die Leute damals in Jerusalem hatten. Die merken plötzlich, Mensch, was der Nehemia uns hier noch auf den Weg gibt, das ist doch das Beste überhaupt, das uns passieren kann. Jesus will Menschen verändern, er kann das. Die Frage ist, ob wir das wollen und ob wir zu Jesus hingehen. Und das wünsche ich euch, egal wie alt man ist, das kann man als Kind anfangen, sich zu Jesus hinzubegeben. Das kannst du machen, wenn du über 90 bist. Wichtig ist es, dass man das macht. Und davon wollen wir singen, dass wir zu Jesus kommen. Ich denke, die Melodie, die ist ganz relativ einfach und auch bekannt. Da kommen wir schnell rein. Ich schau nach vorn nicht mehr zurück, ich komme jetzt zu dir. Du bist das Leben, bist mein Glück, ich komme jetzt zu dir. Jesus, Christus, du bist der Herr der Welt, starbst am Kreuz für meine Schuld. Ich komme jetzt zu dir. Probier mal den Refrain nochmal, Jesus. Christus, du bist der Herr der Welt, starbst am Kreuz für meine Schuld. Ich komme jetzt zu dir. Es ist nicht leicht auf schmalem Steg, ich komme jetzt zu dir. Du schenkst mir Kraft auf meinem Weg, ich komme jetzt zu dir. Mein Schicksal liegt in deiner Hand, ich komme jetzt zu dir. Bei dir, da seh ich wieder Land, ich komme jetzt zu dir. Jesus, Christus, du bist der Herr der Welt, starbst am Kreuz für meine Schuld, ich komme jetzt zu dir. Den Tod hast du kaputt gemacht, ich komme jetzt zu dir. Den Himmel hast du mir gebracht, ich komme jetzt zu dir. Jesus, Christus, du bist der Herr der Welt, starbst am Kreuz für meine Schuld, ich komme jetzt zu dir. Du gibst mir Halt im Sturm der Zeit, ich komme jetzt zu dir. Du führst mich in die Ewigkeit, ich komme jetzt zu dir. Jesus, Christus, du bist der Herr der Welt, starbst am Kreuz für meine Schuld, ich komme jetzt zu dir. Jesus, Christus, du bist der Herr der Welt, starbst am Kreuz für meine Schuld, ich komme jetzt zu dir.